Jeder ist in der Lage, es selber zu überprüfen in seinem Leben. Es ist nichts, was man glauben müsste. Und dann kann man irgendwann sich auf dieses Thema Ansteckung vielleicht dann nochmal ganz objektiv anschauen und schauen, ja, was ist da jetzt wirklich dran?
Lebenskunst, der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Gesund und bewusst bis zum Schluss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebenskunst-Podcast für die zweite Lebenshälfte. Ich bin Isabel Brandau und möchte dich mit diesem Podcast zu einem gesunden und bewussten Lebensstil inspirieren, der es dir ermöglicht, dein Altwerden bei bester Gesundheit zu erleben. Ja, vielen Dank, dass du so offen bist und auch zum zweiten Teil des Interviews mit Ingmar Marquardt wieder eingeschaltet hast. Denn um dieser neuen Medizin folgen zu können, muss man wohl bereit sein, alte Überzeugungen, Glaubenssätze und Weltanschauungen vielleicht nicht unbedingt aufzugeben, aber doch wenigstens nicht als in Stein gemeißelt und somit unveränderbar zu betrachten. Es braucht aus meiner Sicht eine gewisse Offenheit und Bereitschaft, sich darauf einzulassen und es für möglich zu halten, dass ja so manch festgeglaubtes oder wissenschaftlich scheinbar bewiesenes doch anders sein könnte. Und ja, dass du hier wieder mit dabei bist, zeigt, dass du es zumindest für möglich hältst. Bevor es mit dem Interview weitergeht, möchte ich gerne noch etwas hinterher schieben oder erklären zum ersten Teil, weil mich eben viele Fragen dazu erreicht haben, nämlich ob ich das auch so sehe, dass Ernährung nicht so wichtig ist und Rauchen auch nicht ursächlich für Lungenkrebs. Das ist ja so ein bisschen Thema gewesen am Ende des ersten Interviews und ja, Ingmar hat dazu eine bestimmte Meinung und naja, ich kann dazu sagen, ich habe jahrelang beides getan. Ich habe mich schlecht ernährt und geraucht. Damit ging es mir nicht gut, das habe ich gefühlt. Ich war oft müde, ich hatte oft Kopfweh, ich sah richtig fahl aus im Gesicht und auch sehr schwammig irgendwie am gesamten Körper und ich war einfach nicht fit. Ja, und beides hat sich sehr zum Positiven geändert, als ich Zigaretten und vor allen Dingen auch Cola Light aus meinem Leben verbannt habe. Später dann auch Zucker, Gluten und Milch. Und das war ja auch die Aussage von Ingmar zum Ende der letzten Folge. Er hält gesunde Ernährung grundsätzlich für relevant, aber nicht im Hinblick zum Beispiel auf die Ursache von Tumoren und anderen chronischen und eben zum Teil dann auch irgendwann lebensbedrohlichen Symptomen. Ein Darmkrebs oder auch Diabetes sind seiner Meinung nach oder nach der Meinung eben der 5 biologischen Naturgesetze sinnvolle biologische Sonderprogramme, die zur Wiederherstellung nach einem persönlich sehr traumatisierend erlebten Konflikt ablaufen. Und sie sind weniger die Folge von rotem Fleisch und zu viel weißem Zucker in der Ernährung. Und im Prinzip kann das ja auch jeder wissenschaftlich nachvollziehen. Weil in Studien werden immer nur Korrelationen zwischen diesen möglichen Einflussfaktoren und den Symptomen beschrieben. Aber es besteht in keinem Fall ein direkter kausaler Zusammenhang. Das hat meines Wissens keine Studie bislang bestätigt, weil sonst müsste ja jeder Liebhaber von rotem Fleisch Darmkrebs bekommen oder jeder Zuckerjunkie Diabetes und genauso jeder Raucher mit den Jahren dann irgendwann Lungenkrebs und das ist nicht der Fall. Lungenkrebs bekommen auch Menschen, die nie geraucht haben und Diabetes bekommen auch Normalgewichtige, die sich in Anführungsstrichen normal ernähren. Da kann ich ein Beispiel aus meiner Familie nehmen. Meine Oma, die hatte im Alter, ich glaube irgendwann so um die 50, Diabetes entwickelt. Und damals wusste man ja im Prinzip nicht viel darüber. Sie nahm halt täglich Insulin in Tablettenform und später hat sie sich das auch gespritzt. Und dann wurde ihr eben geraten, sie soll eben nichts essen, wo Zucker drin ist. So, das war's, ja. Sie wurde Zeit ihres Lebens nie wieder gesund davon. Und ihr Zustand, der hat sich auch massiv im Laufe der Jahre verschlechtert, wegen der Durchblutungsstörungen infolge der Diabetes. Und letztlich starb sie daran. Ja, und meine Oma, die war eigentlich recht schlank, mit so leichten Rundungen. So, was eine Oma eben gemütlich macht und sie aß meines Wissens nach auch nicht mehr Kuchen oder Nudeln als der Durchschnitt. Und damals waren ja auch noch andere Zeiten, ne? Also die Hälfte ihres Lebens hatte sie eher mit Entbehrungen zu kämpfen als mit Überfluss. Und sie sagte interessanterweise mal zu mir, dass sie den Diabetes bekommen hat, weil ihr Mann, also mein Opa, so plötzlich starb. Den habe ich leider auch nie kennengelernt. Interessant, oder? Also, das hat ihr bestimmt kein Arzt gesagt, doch sie wusste es in ihrem Innern und sagte es mir einmal, als ich alt genug war dafür. Und ob und wie genau das nun im Sinne der 5 biologischen Naturgesetze zu verstehen ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, weil ich einfach nicht darin ausgebildet bin und mein Wissen nicht tief genug ist. Aber ich bin mir sehr sicher, man könnte es dahingehend ganz wunderbar erklären. Aber wieso wird dann Diabetes besser oder verschwindet sogar ganz, wenn man die Ernährung umstellt? Weil es eben das Hormon Insulin betrifft, das in der Wiederherstellungsphase offenbar im Rahmen eines sinnvollen biologischen Sonderprogramms zunächst mal von der Norm abweicht und Symptome erzeugt, wegen denen man dann zum Arzt geht. Und natürlich lindert es das Symptom, wenn man dem Organismus entweder Insulin zufügt oder besser so wenig einfache Kohlenhydrate wie möglich zumutet. Nur weil es aber ein Teil der Lösung sein kann, um den Körper wieder in Balance zu bringen, heißt es eben noch nicht automatisch, dass der viele Zucker in der Nahrung die Ursache von Diabetes, in dem Fall Typ 2, ist. Jedenfalls werde ich bestimmt nicht wieder mit dem Rauchen anfangen. Damit habe ich ja auch nur ein Seelenthema versucht zu befriedigen damals, das ich ja auch dann schon gelöst hatte. Oder ich werde auch meine Essgewohnheiten bestimmt nicht verändern von biofrisch, selbst angebaut, jetzt sogar auf konventionell industrielle, ja, tote Nahrung umzustellen, weil es irgendwie egal wäre, was man isst und wie man lebt. Nur geht es dabei nicht darum, Krankheiten zu vermeiden, sondern sich einfach gut zu fühlen, ein gut genährtes Leben zu führen. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass ich mit lebendigem Essen eben auch mehr Lebendigkeit im Leben fühle. Ja, meine Gedanken sind heller und klarer als mit Zucker und eben dieser Industriekost. Und womöglich erlebe ich dadurch auch weniger Konflikte in meinem Leben, bin deswegen auch in Gänze weniger belastet. Und Nahrungsmittel, die haben übrigens Informationen in sich gespeichert, die der Organismus beim Verzehr abliest und dadurch weiß, was er damit zu tun hat. Ja? Wäre jetzt zu groß das Thema, aber darüber werde ich auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Und die Information von lebendigem Essen ist eben im Großen und Ganzen betrachtet Vitalität, ja, auf der Zellebene. Und die Information genmanipulierter und gespritzter Nahrung aus der Industrie mit Glyphosat und künstlichen Aromen ist zum einen von vielen Zellen überhaupt nicht abzulesen. Also man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll. Aber vor allen Dingen handelt es sich dabei einfach um eine künstliche, leblose Füllmasse. Und wenn man bei dem Gedankengang, du bist, was du isst, bleibt, dann also ich möchte keine künstliche, leblose Füllmasse sein. Ja, mir geht es darum, ein lebendiges Leben zu führen, das mir Freude bereitet und eben nicht nur darum, Nahrungsmittel zu vermeiden, um keinen Herzinfarkt zu bekommen oder Krebs. Ja, und es schmeckt mir darüber hinaus auch einfach viel besser an dieses wahnsinnig frische Gemüse. Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, wenn wir so natürlich leben wie möglich, um eben solche Konflikte, wenn wir sie dann haben, in der Wiederherstellungsphase, wenn dieses biologische Sonderprogramm läuft und wir dann diese Symptome haben, Schmerzen haben, müde sind, Fieber haben, dass wir dann auch Ressourcen haben, um gestärkter da durchzugehen. Also das finde ich absolut nachvollziehbar. Und es gibt ja auch Gifte, die unbestreitbar tödlich sind, ne? Also wenn wir uns zum Beispiel mit laufendem Motor in einer Garage aufhalten. Ja, und Rauchen, Cola, Zucker und so, das ist eben Vergiftung auf Raten. Und ich würde mir das einfach nicht mehr antun. Aber man kann eben auch nicht sagen, dass diese kausal zu diesen bekannten Zivilisationskrankheiten führen. Ja, ich hoffe, ich habe da ein bisschen mehr Klarheit jetzt reingebracht. Vielleicht habe ich auch für mehr Verwirrung gesorgt. Wir werden sehen. So, und wenn wir uns jetzt darauf aber einlassen könnten, die Verantwortung für unsere Symptome, wie zum Beispiel Krebs oder Diabetes, zu übernehmen und diese nicht einfach nur ins Außen zu verschieben und dort zu suchen, wie zum Beispiel bei den bösen Zigaretten, beim bösen Zucker oder beim bösen Fleisch, dann können wir uns gegebenenfalls auch einer weiteren interessanten Perspektive zuwenden, die nämlich im Sinne der neuen Medizin die Ansteckungskrankheiten in Frage stellt. Also die neue Medizin stellt nicht den Schnupfen und die Grippesymptome in Frage, sondern auch wieder die Ursache dafür. Und das wird eines der zentralen Themen eben in diesem Teil des Podcast-Interviews mit Ingmar sein. Genauso das Thema Allergien. Denn ist es nicht interessant, dass wir kollektiv laufende Schnupfennasen im Winter einem Virus als Verursacher zuschreiben, den man sich von einem anderen Menschen geholt haben soll, weil man sich nicht die Hände gewaschen hat, aber bei einer kollektiv laufenden Schnupfennase im April so etwas Unschuldiges wie Pollen dafür verantwortlich machen und keine Viren oder die Mitmenschen, die einen in der Bahn einfach mal so rücksichtslos annießen. Und womöglich sind diese Symptome ebenfalls nichts anderes als ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm und keine Erkrankung, die man sich von irgendwem geholt hat? Was wäre dann? Also sei gespannt und offen für gegebenenfalls neue Perspektiven in Sachen Ansteckung und Allergien. Los geht's mit Teil 2 mit Ingmar Marquardt und den 5 biologischen Naturgesetzen der neuen Medizin. Was ich nochmal interessant finde und wo du ja auch gerade schon reingegangen bist, also wie komplex dieses ganze Thema ist, ob Ernährung dran beteiligt ist, über das Immunsystem haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir leben ja gerade in einer Zeit, wo ja alle über Infektionen sprechen und Ansteckung und so weiter. Man sagt ja so schön, haben wir auch vorhin kurz drüber gesprochen, Thema Selbstheilung, ob ich jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Erkältung habe, Schnupfen, Husten etc., ob ich da jetzt Medikamente nehme oder nicht, dauert immer 14 Tage. Ob das so ist, wage ich auch zu bezweifeln, aber der Volksmund spottet ja schon selber darüber, ne? Also macht es überhaupt Sinn, irgendwie Vic-Medi-Night oder sowas, sich mit sowas dann zu belasten oder auch zu entlasten, je nachdem. Mhm. Hast du eine Erklärung im Sinne der 5BN? Was ist überhaupt zum Beispiel eine Infektion? Bakteriell, viral, Pilzinfektion?
Ja, also das, was wir als Infekt bezeichnet haben, tritt normalerweise immer im Rahmen der konfliktgelösten Phase von Sonderprogramm auf. Die erste konfliktaktive Phase blieb bisher mangels Symptomen ja fast immer unbemerkt. Und während den Symptomen der konfliktgelösten Phase wurden nun fast immer Mikroben im Rahmen der Schwellung und Entzündung beobachtet. Wir wussten ja nicht, dass diese Mikroben Veränderungen im Körper rückgängig machen, die zuvor symptomlos passiert sind. Und dadurch wurden sie dann immer als Ursache für die unangenehmen Symptome angesehen und als Krankheitserreger fehlinterpretiert. Ein gutes nachvollziehbares Beispiel habe ich selber während meinem Studium erlebt, nämlich eine Blasenentzündung. Das war so, dass ich plötzlich an einem Morgen bin ich aufgewacht und habe halt starke Schmerzen gehabt in der Blase und beim Wasserlassen, wie das viele ja wahrscheinlich so kennen. Und das ging dann eine Woche stark und dann noch eine Woche ein bisschen weniger stark, also wieder deine 2 Wochen, die du gerade genannt hast. Und dann war das Ganze vorbei. Und wenn man das jetzt unter 5BN-Aspekten anschaut, dann schaut man wieder, okay, was für eine Funktion hat denn diese Blasenschleimhaut? Also es ist jetzt nicht die gesamte Blasenschleimhaut, es ist so ein Dreieck, was fehlt, aber die restliche Blasenschleimhaut hat eine starke sensorische Funktion. Das heißt, sie spürt den Füllgrad der Blase und die Ausdehnung der Blase. Und jetzt fragt man sich wieder, wozu ist das gut? Und dann kann man jetzt wieder im Tierreich gucken, weil bei den Tieren hat der Urin ja 2 Funktionen. Nämlich das eine ist das, was wir auch so kennen und nutzen, ist sozusagen die Ausscheidung einfach von Abfallstoffen. Aber die 2. Funktion, die im Tierreich mindestens genauso wichtig ist, ist ja das Markieren des Reviers. Also, dass man dadurch sozusagen seine Grenzen irgendwie klar macht, die dann von anderen erkannt werden oder nicht erkannt werden. Auch wenn ich jetzt damals oder wir als Menschen allgemein selten um den Schreibtisch laufen bei der Arbeit und die Ecken anpinkeln oder irgendwie innerhalb des Reviers das auf diese Art und Weise gestalten. Die Biologie kennt ja keine Toiletten und Ähnliches. Aber trotzdem reagieren wir selber mit diesem Konflikt, nämlich wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Grenzen zu markieren oder wenn diese nicht geachtet werden. Das heißt, bei mir muss sozusagen kurz vor Symptombeginn da eine Situation in Lösung gegangen sein, wo ich nicht in der Lage war, meine Grenzen klar zu machen, Grenzen klar abzustecken, wo es Grenzübergriffe gab. Ja, und das war dann auch sofort klar, worum es geht. Und zwar hat mein Nachbar 2 Wochen vorher im Studentenwohnheim, wir wohnten in so Zellen, so kleinen 18 Quadratmeter, und daneben an hat er irgendwann mitten in der Nacht angefangen, lautstark zu telefonieren. Ich bin also aufgewacht und mein Nachbar telefoniert lautstark. Ich liege eine Stunde im Bett und reg mich auf, denke, ey, was kann man noch nicht machen, mitten in der Nacht. Und es war also ein akustischer Übergriff in mein Revier. Meine Grenzen wurden nicht geachtet. Und ja, ich habe das dann erstmal ignoriert. Damals kannte ich die 5BN noch nicht und nächste Nacht wieder das Gleiche. nächste Nacht wieder das Gleiche. Und ich war aufgeregt und ja, ich war damals noch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt da direkt auf Konfrontation. Es hat 2 Wochen gedauert, bis ich mich durchgerungen habe, mit dem zu sprechen und zu sagen, hier, Moment, das stört mich total, ich kann nachts nicht mehr schlafen, kannst du bitte damit aufhören. Nachdem ich das gemacht habe, in der nächsten Nacht war Ruhe und dann kamen die Symptome. Weil ich gemerkt habe, ah, okay, er achtet meine Grenzen wieder, ich habe meine Grenzen klar markiert und dann kamen entsprechend die Lösungsphasen. Und das ist wieder so ein Fall, wo man jetzt genau sagen kann, okay, wenn ich jetzt damals schon die 5 PN gekannt hätte, hätte ich sagen können, ah, okay, der Konflikt war 2 Wochen aktiv. Das heißt, die Symptome werden jetzt genau 2 Wochen andauern, egal ob ich irgendwie mit Medikamenten eingreife oder nicht. Ja, das ist so ein Beispiel, wie das jetzt abläuft. So eine Infektion ist eigentlich immer, mir fallen jetzt spontan keine Ausnahmen ein, also wahrscheinlich immer eine konfliktgelöste Phase, weil genau diese Symptome auftreten. Schnupfen, Fieber, Entzündungsgeschichten, Schwellungsgeschichten, immer Konfliktlösungen, die dann kurz vorher war.
Nun, jetzt würden ja meine Hörer einwenden, wie kann das denn dann sein, dass ausgerechnet im Herbst, Winter so viele Menschen gleichzeitig Rotznasen haben und im Sommer tendenziell eher weniger? Gibt es da eine Erklärung in den 5BN dafür?
Ja, es gibt Überlegungen dazu. Ich finde sehr plausibel, also 2 Sachen finde ich relativ plausibel. Das eine ist die Art, wie sich unser Leben abspielt im Winter und im Sommer. Während wir im Sommer ja viel draußen sind, wir haben Platz, wir können uns bewegen, das sieht man gerade bei Kindern, ne? Die haben Auslauf und so weiter, hocken wir im Winter sehr viel drin auf engstem Raum zusammen. Das heißt, die das Konfliktpotenzial ist im Winter einfach viel, viel höher, weil man die ganze Zeit auf engem Raum ist und da einfach viel mehr Probleme kriegen gibt, denen man dann auch nicht mal kurz mal aus dem Weg gehen kann, um frische Luft zu schnappen oder ähnliches, sondern man hat einfach viel mehr diese Enge, was einfach Probleme heraufbeschwört. Also ich kenne es bei den Kindern, wenn die einen Tag nicht draußen waren, dann ist abends gibt's massive Probleme. Und bei uns Erwachsenen, wir können uns zwar ein bisschen besser regulieren, was das angeht, aber ich denke, der Mechanismus ist sehr ähnlich. Also das ist, denke ich, eine Sache, weshalb es da eine Häufung gibt. Eine weitere ist die Angst vor Ansteckung. Das wird uns ja von klein auf eingetrichtert, dass wir da massiv aufpassen müssen. Also wenn ich das, ich kriege da immer zu viel, wenn ich die Kinderbücher lese und alles. Ne? Es gibt kaum ein Kinderbuch, wo nicht irgendwie das Thema, zieh dich warm an, sonst erkältest du dich, pass auf, dass du dich nicht ansteckst, pass auf, dass du keinen Schnupfen kriegst und so weiter, irgendwie angesprochen wird. Oder dann von Oma und Opa dann diese Sprüche immer oder im Kindergarten diese Sprüche immer. Das heißt, wir kriegen das ganz, für ganz klein auf mit, dass das absoluter Fakt ist, dass wir da höllisch aufpassen müssen, weil wir sonst krank werden. Und dann irgendwann erleben wir es natürlich, wenn wir älter sind, jetzt bin ich tatsächlich krank und da war vorher vielleicht der mal krank. Irgendwann ist es ja immer so, dass zeitgleich einfach auch andere krank sind. Und dann vertieft sich das immer mehr und dann landen wir irgendwann in der Situation, wie wir es jetzt auf der Welt sehen. Ja, und dieses Sonderprogramm von der Nasenschleimhaut, was ja so ziemlich das häufigste ist, was wir Menschen haben mit Schnupfen und den Geschichten, ist ja genau vom Konfliktinhalt eine Gefahr nicht wittern, einschätzen können. Das heißt, dieses, ist da jetzt eine Gefahr für mich? Ist da keine Gefahr für mich? Also diese Unsicherheit, ob ich mich jetzt in Gefahr begebe, weil dieses Wittern in der Natur ist ja zum Erkennen von Gefahr in erster Linie. Wir Menschen nutzen es natürlich wieder nicht auf diese Art und Weise, aber das ist die Funktion davon. Und wenn wir also ständig uns im Winter mit dieser Angst bewegen, ja, wir fahren zur Arbeit, steigen in den Bus ein, oh, da ist schon wieder jemand, der hustet, nicht, dass ich mich anstecke, ich habe so wichtige Termine, dann ist das genau die Aktivierung von dem Sonderprogramm der Nasenschleimhaut. Und das kann dann natürlich dazu führen, wenn wir dann am nächsten Morgen merken oder 3 Tage später sind, da sicher sind, ist nichts passiert, ich habe mich nicht angesteckt, unbewusst, das muss natürlich nicht alles bewusst laufen, sondern unbewusst, dass dann die Konfliktlösung kommt und wir kriegen auch Symptome. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist in der heutigen Zeit, dass da einfach so eine massive Angst überall ist und so eine massive Panik vor dieser Ansteckung, dass da ganz viele Sonderprogramme schon damit verknüpft laufen. Ich kann nur von mir aus sagen, ich versuche mich seit 10 Jahren anzustecken, wo ich nur kann. Ich schaffe es nicht. Also ich gehe immer, wenn ich Bus fahre und da ist jemand krank und hustet, setze ich mich daneben. Wenn meine Kinder Husten haben nachts, ich liege bei denen im Bett, ich umarme ihn, ich schmuse, lass mich anhusten, esse von seinem Löffel. Ich kann mich nicht anstecken. Aber ich habe auch nicht diesen Glaubenssatz, dass ich mich anstecken könnte. Natürlich kriege ich manchmal Symptome, aber dann weiß ich auch, warum sie da sind und so aus einem ganz anderen Grund.
Da möchte ich gern kurz was Bestätigendes zu sagen, und das ist wirklich enorm. Also die 5BN sind auch vor ein paar Jahren schon mal an mich herangetragen worden, aber das ist etwas, wo ich sagen muss, ich bin so dankbar, dich gefunden zu haben bei meinen Recherchen, weil vieles im Netz so ein bisschen diffus ist, nicht greifbar. Natürlich möchte auch eine gewisse Weltanschauung auch nicht, dass mehr Mediziner und auch der Privatmensch, glaube ich, davon erfahren, weil dann könnte alles sehr viel einfacher sein.
Ja.
Oder teure Medikamente auf Dauer zu uns nehmen. Also die Apotheken würden ja leer stehen mit diesem Gedankengang. Mhm. Und von daher gesehen habe ich da jetzt nicht so intensiv weiter damit geforscht. Und jetzt auf einmal eben seit dieser Corona-Geschichte, wo ich mich noch mal mehr geöffnet habe, verschiedenen anderen Ansichten in der Medizin, in der Wissenschaft, ist mir dieses Thema von ganz vielen Seiten immer herangetragen worden. Mhm. Und ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, das ist ja genial, Ansteckung gibt's nicht. Der guckte mich an wie ein Auto. Und seitdem ist das halt drin. Und es ist wirklich das erste komplette zu 100% Ja, wo ich gar nichts, also keinen Schnupfen, nichts in der Art und Weise hatte. Und ich hatte viele Sachen, wo ich sage, da habe ich jetzt die Schnauze voll von.
Ja.
Ja? So, in diese Richtung. Aber ich habe zumindest nicht diese Art von Reaktionen bekommen. Alleine, weil sich in meinem Kopf festgesetzt hat, scheißegal, du sitzt dort und hustest mir ins Gesicht. Das macht mir nichts. Lass uns aus einer Flasche trinken. Ich habe parallel angefangen, auch auf Immunsystem aktivieren etc. ist etwas, wo ich inzwischen auch gar nicht mehr dran festhalte. Aber ich habe im Kaltbaden angefangen, also ich habe den ganzen Winter so durch im See gebadet und muss halt sagen, ja, ich fühle mich total gekräftigt, gestärkt, mir geht's gut, das ist ein toller Energieboost und ich habe dann irgendwie gedacht, verliegt's auch ein bisschen daran, aber mit der Kenntnis eben von den 5BN würde es sich eigentlich nicht, also es beißt sich eher, also es ist keine Erklärung in diese Richtung, dass ich jetzt, weil ich kalt bade, deswegen keine Erkältung bekommen habe. Ich glaube tendenziell eher, es ist mein komplettes gechangedes Weltbild. Ich kann mich gar nicht anstecken, also bin ich einfach safe. Ich kann Rückenschmerzen bekommen, aus mir selbst heraus.
Genau.
Ich kann Halsschmerzen bekommen, wenn ich nicht anspreche, was mir nicht passt. So, das sicherlich, aber nicht, weil ich jemanden geknutscht habe, der Halsschmerzen hat.
Genau, und diese Art von Experimenten kann man halt machen, natürlich erst, nachdem man sich es zumindest relativ gut schon vorstellen kann. Weil wenn man natürlich noch diese Skepsis hat, wenn man jetzt denkt, okay, das überprüfe ich, ich glaube nicht an die 5BN, ich überprüfe es einfach mal, kann ich mich anstecken oder nicht, und hat dann natürlich diese Sorge, dann funktioniert es natürlich nicht. Also man muss schon eine gewisse Sicherheit haben, um dann sich nicht mehr anstecken zu können. Und ich kenne da viele Leute, die das machen. Also jetzt gerade einer, die auch relativ neu beim Thema war, aber die auch relativ schnell das sofort wiedergefunden hat in ihrem Leben bei allen möglichen Sachen, die hat tatsächlich jetzt vor kurzem ist zu einem jemanden gegangen, der halt Covid-19 war, in Quarantäne, und hat den umarmt und sich da hingesetzt und ist auch nichts passiert. Also ich würde es genauso machen. Ich würde auch auf eine Intensivstation gehen und hätte kein Problem damit. Und die hat das halt da auch getestet. Also da hatte ich jetzt leider keine Gelegenheit. So einen Fall hatte ich nicht bei uns in der Umgebung. Aber da gibt's viele, die da experimentieren und die genau zu dem gleichen Ergebnis kommen. Also und das mit der Ansteckung.
Ja, schon.
Das mit der Ansteckung. Da kann man sich ja auch von schulmedizinischer Seite, also das habe ich jetzt nicht so intensiv gemacht, aber da gibt's ja auch ganz viel. Jetzt gerade wieder, wer den Kanal von Samuel Eckert kennt, wo er das Experiment nach der spanischen Grippe analysiert, wo die versucht haben, einen Kranken, den Speichel und alles bei einem anderen reinzupacken und den anzustecken. Es funktioniert nicht. Man kann Ansteckung nicht im Labor reproduzieren, weil es halt einfach eine Theorie ist, die so auf die Art und Weise nicht funktioniert. Und wer sich dafür interessiert, das auch aus schulmedizinischer Laborsicht sozusagen genau zu vertiefen, der Stefan Lanker, Dr. Stefan Lanker ist ja auch sehr, sehr aktiv, der da jetzt tatsächlich erstmalig in der Geschichte die Kontrollexperimente von einem Labor beauftragt hat, wo sozusagen ja diese Virennachweise in Anführungsstrichen immer passieren. Und er hat gesagt, ja, die Kontrollexperimente wurden nicht gemacht. Das heißt, wenn man einfach mal ein Experiment macht und eine Flüssigkeit sozusagen nicht mit den vermuteten Viren dazu gibt, sondern einfach nur gar nichts dazu gibt, dann passieren da genau die gleichen Effekte wie in einem anderen Experiment, wo dann die Viren dafür verantwortlich gemacht werden, nur dass man beim anderen nichts dazu gibt. Solche Experimente wurden halt nie gemacht in der Virologie. Und wer sich also da genauer mit beschäftigen möchte, da gibt es auch ganz, ganz viel zu entdecken, ganz, ganz viel, was halt erstmal unglaublich ist, wenn man halt ja bisher noch in diesem Glauben halt feststeckt, dass diese Infektionstheorie wahr ist. Aber man, wie gesagt, ich habe mich davon in zwei Richtungen angenähert. Ich habe mich da von dem, eigentlich drei Richtungen, von der Impfrichtung, von der Virus-Nachweisrichtung, aber jetzt in erster Linie von der 5BN-Richtung. Und nirgendwo kann ich irgendwas davon erkennen, dass daran irgendwas etwas wahr dran sein sollte.
Es ist super spannend. Ich habe auch kein Herpes mehr. Ich hatte eine ganze Zeit lang, habe ich jeden Monat Herpes gehabt an der Lippe. Mhm. Und ja, und habe dann mal gedacht, das muss an meinem Immunsystem liegen. Und wenn ich jetzt kein Herpes mehr habe, dann muss es ja eben an meinem Immunsystem liegen. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube es inzwischen nicht mehr. Ich glaube einfach, dass mein Konflikt gelöst ist, weshalb ich diese Bläschen entwickelt habe. Und zwar so gelöst ist, dass ich keine Rezidive mehr habe, diesen Gesichtspunkt. Gibt es ein Immunsystem in den 5BN? Weil das ist ja immer die Erklärung, ne? Warum stecken sich manche an, warum nicht? Weil der eine eben so viele Äpfel isst und der andere eben nicht.
Ja, also es gibt ganz viele Systeme im Körper, die regulieren und die alle möglichen Dinge machen. Aber es gibt kein Immunsystem in dem Sinne. Es gibt natürlich Zellen, die unter dem Mikroskop irgendwie aufräumen. Aber das ist halt die Art und Weise, wie interpretiere ich das, was ich unter dem Mikroskop sehe. Bisher hat man halt drauf geguckt und hat gesagt, okay, ich sehe da Zellen, die andere Zellen auffressen und habe gesagt, okay, das sind dann, das einen sind sozusagen unsere Verteidiger, die, und das andere sind die Angreifer. Das war dann sozusagen die Interpretation Immunsystem. Man kann aber auch sagen, okay, das eine ist die Müllabfuhr und das andere sind irgendwelche Zellen, die halt stören, die entsorgt werden müssen. Und deswegen werden die deshalb verinnerlicht und aufgelöst. Das ist dann die Interpretation Müllabfuhr. Und das ist die, die von 5BN-Seite sozusagen da ist, dass wenn hier Entsorgungsmechanismen passieren, wenn hier Entzündungen passieren, dann sind das halt zum Beispiel Abbauprozesse mit Stoffwechselendprodukten, die dabei entstehen, die dann halt entsorgt werden müssen. Und da ist nichts von irgendeinem Kampf zu sehen und auch nichts von irgendeinem Immunsystem zu sehen.
Und da sind wir dann ja auch wieder bei dem eingangs besprochenen gut-böse Weltbild eben. Es gibt böse Tumore, es gibt böse Bakterien und gute dann auf der anderen Seite wieder. Und genau, es gibt halt Kämpferzellen und es gibt halt Helferzellen und dann gibt's halt, ne, also es ist es ist ja ein Weltbild, ich glaube so aus dem 19. Jahrhundert, ne, wo einfach ständig irgendwelche Kriege waren und ein gewisser militärischer, ja, ein sehr starker militärischer Aspekt in die Denkweise, wie der Körper funktioniert, wie Krankheit funktioniert, einfach Einzug gefunden hat. Und das hat sich interessanterweise bis heute gehalten, weil es ja auch ein Erklärmodell ist, was natürlich vielfach auch helfen musste, weil man keine Erklärung hatte.
Genau, also dass man ja beobachtet, dass Krankheitshäufungen auftreten, dass erst der, dann der, dann der krank werden. Natürlich liegt dann die Vermutung nahe, dass das von einem zum anderen geht. Aber mit 5BN weiß man natürlich, es gibt auch andere Erklärungen, wie zum Beispiel, dass halt Rudel oder Vereine oder halt irgendwelche Gruppen von Personen, die zusammen Dinge erleben, natürlich auch zusammen ähnliche konfliktive Erlebnisse haben. Also wenn im Kindergarten in der Kindergruppe zum Beispiel die eine Betreuerin plötzlich krank wird und verschwindet, die ganzen Kinder so geliebt haben und dann ist halt irgendein Ersatz da, den die alle nicht gut finden, ja, dann kann es halt sehr gut sein, dass viele dieser Kinder hier einen Trennungskonflikt, einen Kontaktabriss erleiden, wo sie mit der Haut reagieren. Und wenn dann die geliebte Kindergärtnerin wiederkommt, na, dann gehen die alle nacheinander in Lösungen und kriegen Hautsymptome. Und dann wird davon ausgegangen, dass die sich jetzt alle Schritt für Schritt aneinander angesteckt haben.
Das Masern? Muss aber
nicht so sein. Ja, genau. Es kann halt einfach sein, dass diese verschiedenen Kinder in einer ähnlichen Situation waren und eine ähnliche Empfindung hatten. Und dass das deswegen passiert ist. Und das wäre wieder die Erklärung von 5BN-Seite, wie es zu diesen Krankheitshäufungen kommen würde.
Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer jetzt irgendwie vielleicht noch schon abgeschaltet haben. Ich möchte einfach jeden gerne einladen, sich einfach mal damit zu befassen. Es gibt Weltanschauungen und ganz, ganz viele. Und es gibt bislang keine Wahrheit. Und ich denke, auch die 5BN werden sich vielleicht weiterentwickeln. Da wird es wieder andere Aspekte geben. Du hast selber gesagt, ihr diskutiert untereinander. Es ist ein unglaublich komplexes Bild. Aber diese Vorstellung, jetzt bleibt mal bei diesen Infektionen, dass sich Menschen, die sich im Labor außerhalb des Lebens in Reagenzgläsern daraus Ableitungen treffen, die sie vor allen Dingen mit einem Computer, diese Lücken, die sie nicht füllen können, weil die Realität eben fehlt, der Mensch in seinem Umfeld, ja, eben nicht nachbilden können, bauen sie es per Computer zusammen. Und das ist dann das, was uns jetzt hier alle gerade in Atem hält, beziehungsweise schon immer eigentlich, seitdem es eben diese Ansteckungstheorie gibt. Und da gibt es ja ganz, ganz andere Aspekte eben noch mit dabei, ne? Also auch von den ganzen Krankheiten, die wir schon aufgezählt haben, wo nicht nur Mediziner, sondern unfassbar viele Menschen dauerbeschäftigt sind damit, im Prinzip an etwas herumzudoktern, gemäß eines Weltbildes, das
ja.
wie alle Weltbilder herzlich eingeladen ist, immer wieder hinterfragt zu werden und nicht zu einem Dogma oder vielleicht schon zu einer Art Religion zu werden. Also ich habe gerade den Eindruck, so ein bisschen, es ist mehr Religion, was hier gerade stattfindet. Also entweder du gehörst dazu oder du bist draußen. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage so, also nicht nur für mich als Individuum, sondern für die Gesellschaft an sich ist das tendenziell eher schädlich.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, und wenn du sagst hier, viele haben vielleicht jetzt schon abgeschaltet oder überlegen darüber. Selbst wenn man sich das jetzt noch nicht vorstellen kann, dass es Ansteckung nicht gibt, kann man sich trotzdem mit den 5WN beschäftigen. Es gibt ganz viele, die die 5WN wiedergefunden haben, die damit arbeiten, Sachen machen, bei den ganzen anderen Krankheiten, in Anführungsstrichen, die es so gibt. Man kann also auch die 5WN erstmal kontrollieren in anderen Bereichen, wo man sich sicherer fühlt und merken, da passt das und trotzdem noch an Ansteckung glauben. Das muss ich ja gar nicht ausschließen. Es kann ja sein, dass da trotzdem noch irgendwas ist, was jetzt bei den 5BN noch nicht entdeckt wurde, wo da irgendwie trotzdem von dem einen zu dem anderen noch was übertragen werden kann. Das kann man also auch erstmal noch da stehen lassen, wenn man das sozusagen noch nicht bereit ist, so weit die Dinge in Frage zu stellen. Das ist also gar kein Problem. Wir haben in unserer Lerngruppe auch einige, die sagen noch, das mit den Viren, ich kann mir nicht vorstellen, dass da alle die ganzen Wissenschaftler und so falsch liegen und so weiter. Völlig okay. Kann man auch erstmal so lassen. Und das Ganze einfach erstmal parallel anschauen. Und je weiter man dann ist, indem man die 5BN selber überprüft hat, weil das ist ja das Großartige daran. Jeder ist in der Lage, es selber zu überprüfen in seinem Leben, Schritt für Schritt, je weiter man sich damit beschäftigt hat. Es ist nichts, was man glauben müsste, wie die restliche Medizin oder viele Alternativmedizinsachen, sondern man findet es tatsächlich wieder. Und dann kann man es Schritt für Schritt immer weiter überprüfen. Und dann kann man irgendwann sich auf dieses Thema Ansteckung vielleicht dann nochmal ganz objektiv anschauen und schauen, ja, was ist da jetzt wirklich dran?
Du, der Placebo-Effekt ist ja hervorragend erforscht. Und selbst wenn so der Placebo-Effekt ist, dass ich jetzt glaube, ich kann mich gar nicht anstecken und tue es nicht mehr, ist mein Leben doch immer noch deutlich schöner, als es jemals war.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Über tippitoppi mich mit Leuten umgeben kann, die eine Rotznase haben, ohne am nächsten Tag selber eine zu haben.
Genau.
Wir kommen zum letzten Thema. Und zwar ist das nämlich auch ganz schön. Wenn Menschen Allergien haben, wo sie zum Beispiel Nasenausfluss haben, sehr intensiv oder Atemnot haben, da kommt ja auch keiner auf die Idee, dass sie sich angesteckt haben. Da haben ja alle kollektiv was mit Pollen oder Gräsern oder so zu tun oder meinetwegen auch gegen Milch oder Pfeffer, was du schon gesagt hast. Was hat es mit Allergien auf sich? Da bist du ja auch ein Experte drin, hast da einen Kurs gemacht. Lass uns da abschließend nochmal drüber sprechen. Wie entstehen Allergien im Sinne der 5BN? Was ist das für ein Sonderprogramm?
Also bei Allergien handelt es sich gewöhnlich um eine Verknüpfung von einem spezifischen Reiz mit einem oder mehreren Sonderprogrammen. Und diese Verknüpfung entsteht wie folgt. Also wir erleben ja irgendwann, wie gesagt, so eine konfliktive Situation, wo ein Sonderprogramm gestartet wird. Und wenn währenddessen ein bestimmter Reiz anwesend ist, der besonders prägnant oder neuartig ist, dann kann es passieren, dass der Körper diesen Reiz mit diesem Sonderprogramm verknüpft. Weil er sozusagen davon ausgeht, dass in Zukunft, wenn dieser Reiz auftritt, dass dann auch wieder diese gefährliche Situation kommen könnte. Deswegen entsteht da eine Verknüpfung. Ein Beispiel dazu vielleicht, nehmen wir mal einen jungen Mann, der irgendwie sich mit seiner Freundin trifft am Kiosk und die trinken zusammen einen Kaffee. Und plötzlich sagt halt die Freundin, hier ist Schluss, ich verlasse dich. Und für den Mann ist es halt jetzt die dramatische, konfliktive Situation, während er gerade seinen Kaffee trinkt. So, und dann wird jetzt dieses Kaffeetrinken verknüpft mit den Sonderprogrammen, die gerade aktiviert werden. Und von da an wird er dann immer, also es kann sein, dass dieser Konflikt erst gelöst sein muss, da sind wir noch am Forschen, dass sozusagen diese Symptome der Allergie erst auftreten, nachdem der Konflikt einmal gelöst wurde, das kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen, aber auf jeden Fall dann irgendwann passiert es, dass mit jedem Kaffeetrinken dieses Sonderprogramm, was damals aktiviert wurde, immer wieder neu aktiviert wird. Und meist nur kurz, weil der Körper dann, also der Körper ist dann in Alarmbereitschaft und denkt, jetzt könnte das Gleiche wieder passieren. Achtung, Sonderprogramme starten, weil die haben mich ja damals schon gerettet. Ich habe ja überlebt. Und dass er dann aber nach kurzem wieder merkt, okay, ist nichts und das Ganze wieder löst und dass dann die Symptome kurz danach auftreten. Und das Ganze passiert einfach immer und immer wieder, weil diese Verknüpfung halt einmal hergestellt wurde und als sinnvoll erachtet wurde. Und es ist möglich, so etwas aufzulösen, wenn man sich bewusst macht, dass, also wann diese Verknüpfung entstanden ist und dass das heute nicht mehr notwendig ist. Also wenn sich dieser Mann irgendwann später dann daran erinnern würde, die 5BN kennen würde und sich daran erinnern würde, damals in dieser Situation, da ist es wahrscheinlich entstanden und sich dann jetzt bewusst sagt, ja Moment, wenn ich jetzt diesen Kaffee trinke, ich sitze hier alleine, bin vielleicht seit 10 Jahren verheiratet, alles prima. Das wird nicht mehr passieren. Ich bin ein ganz anderer Mensch mittlerweile, ich habe mich weiterentwickelt und das dann ganz bewusst trinkt und sozusagen bewusst diese Verknüpfung entkoppelt, dass ich das dann sofort auflösen kann und keine Symptome mehr auftreten. Und ich habe über dieses Thema, wer das genauer interessiert, ich habe beim Glücksknirpse-Kongress letztes Jahr, habe ich genau dazu ein längeres Interview geführt, da rede ich quasi eine halbe Stunde über das Thema Allergien mit auch verschiedenen Beispielen und so weiter. Also das kann ich auch jedem empfehlen, einfach auf meiner Webseite schauen, da ist das dann verlinkt. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr spannend mit den Allergien, vor allem, weil man da auch echt in den meisten Fällen gefahrlos selber experimentieren kann und schauen kann, ja, funktioniert das wirklich oder funktioniert das nicht wirklich.
Okay. Und ja, vielleicht in den Shownotes auf jeden Fall, ja.
Mhm. Ja, wo du eben noch mit Heuschnupfen gesprochen hast. Heuschnupfen ist so ein bisschen ein Sonderfall, was wir im Moment tatsächlich selber als unser Hauptforschungsprojekt im Rahmen des Kurses ansehen. Wir haben einige Fälle mit Heuschnupfen. Und hier sind einige Besonderheiten. Und ich denke, dass hier noch die Sache ein bisschen anders ist. Ich will das jetzt noch nicht verraten, weil wir haben eine Theorie, wie das genau funktionieren könnte nach den 5BN, müssen das aber erst noch validieren. Und da werden wir dann natürlich entsprechend was veröffentlichen, wenn wir das wenn sich das hoffentlich erfolgreich bestätigt hat. Aber die Mechanismen sind im Prinzip die gleichen, dass irgendwann eine Schiene verknüpft wurde. Beziehungsweise es mit dieser Zweiphasigkeit von den Sonderprogrammen zu tun hat, wo man dann genau verstehen kann, warum haben diese Leute gehäuft zu diesem Zeitpunkt diese Symptome.
Wann ist denn der nächste Allergiekurs? Gibt es einen?
Das ist nicht zeitlich gebunden. Also man kann da jederzeit einsteigen. Das ist ja ein Online-Kurs. Also wir stellen da sozusagen Videos bereit, Videolektionen, wo wir erzählen, was man an Grundlagenwissen haben muss. Und dann gibt es immer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was als nächstes zu tun ist. Also dann machen die vielleicht ein bestimmtes Experiment, die Teilnehmer oder geben uns erstmal Informationen, was haben sie eigentlich genau für Symptome, weil auch hier ist natürlich die Etikette, Apfelallergie oder so, nichtssagend. Man muss natürlich wissen, was für Symptome treten genau auf, damit wir wissen, welches Sonderprogramm oder welche Sonderprogramme sind aktiv, damit man dann ganz präzise fragen kann, was das für eine Art von Situation gewesen sein muss, wann genau in deinem Leben, wo das entstanden ist, damit die Leute auch eine Chance haben, diese Situation zu finden, weil das ist ja eine der Voraussetzungen für eine Auflösung, also nicht Zwangsvoraussetzung, aber es macht zumindest die Auflösung viel, viel wahrscheinlicher, wenn man tatsächlich die Situation gefunden hat, wo das Ganze entstanden ist. Und man kann jederzeit einsteigen, also es ist einfach nur eine Anmeldung und dann kann man loslegen.
Okay, wunderbar, das verlinke ich auch auf jeden Fall in den Shownotes. Dazu nochmal eine Frage, weil du hast ja vorhin von diesen 3 Kriterien gesprochen, die überhaupt so ein Sonderprogramm erst starten lassen. Das heißt, eigentlich müsste jeder Allergiker sich an irgendeine ausschlaggebende Situation in seinem Leben erinnern können, oder? Wo er sich isoliert empfunden hat, wo irgendetwas ganz plötzlich aufgetreten ist, was ihm den Boden unter den Füßen weggerissen hat, oder?
Ja, aber das ist nicht nur bei jedem Allergiker so, das ist bei uns allen so. So ein Sonderprogramm ist nichts, was nur irgendwie 3-mal im Leben passiert. Das ist was irgendwie eher 3-mal am Tag passiert. Also diese Sonderprogramme sind sehr häufig. In den allermeisten Fällen laufen sie aber so, dass sie einfach nicht bemerkt werden. Es gibt eine kurze Aktivierung, dann haben wir irgendwann das Problem wieder gelöst, dann gibt es wieder eine Lösung. Wir haben gar keine Symptome. Dann gibt es natürlich einige, die sind stärker und intensiver, an die erinnert man sich dann auch mehr. Aber ich denke trotzdem, dass jeder von uns dutzende Situationen im Leben hatte, wo er sich noch daran erinnert, die schlimm für ihn waren. Das heißt, da findet man, denke ich, erstmal nichts. Aber wenn man halt weiß, was für Symptome sind das und was für Konfliktinhalte stecken da hinten. Also dass es zum Beispiel eine Situation gab, wo man sein Revier verloren hat, also wo man irgendwas hatte, wo man so der Chef war oder sich als Bestimmer gefühlt hat und das ging plötzlich verloren. Wenn man danach fragt, dann ist natürlich viel wahrscheinlicher, das zu finden, als wenn man fragt, war irgendwann im Leben mal eine schlimme Situation.
Mhm. Ja. Das fand ich ganz interessant, eben auch als eine Erklärung der 5BN, warum so viele Männer insbesondere kurz zum Renteneintritt einen Herzinfarkt bekommen, weil sie ja ihr Karriereziel erreicht haben, Revier verloren haben und man das sogar sehr, sehr gut berechnen kann. Also wann dieser Herzinfarkt wahrscheinlich eintreten wird, insofern kann man Vorkehrungen treffen.
Ja, genau. Also es gibt ja diese klassischen Situationen im Leben, wo immer eine erhöhte Gefahr ist, sage ich mal, eine Lösung zu haben. Umzüge zum Beispiel sind sehr häufig, dass man halt aus einem Bereich wegkommt, wo dann eventuell halt diverse Dinge mit verknüpft haben zu einem anderen. Trennungen sind natürlich ganz, ganz oft Todesfälle, Arbeitsgeschichten, Jobwechsel, Rentenalter, Renteneintritt und so weiter. Also es sind so einige, die sind wirklich ganz typisch, wo halt oft dann was zu finden ist. Genau. Und auch sogar oft ähnliche Konfliktinhalte wie hier bei den Männern dann, diese Themen, wo sie ihr Revier eventuell verloren haben und da sich sozusagen von erholen. Und dann kommt die Epikrise. Da bin ich eben nicht drauf eingegangen, diese Sonderstellung in der konfliktgelösten Phase, wo dann diese starken Symptome kommen. Genau.
Vielleicht nochmal kurz dazu, bevor wir dann wirklich unser Gespräch auch beenden. Das ist unglaublich spannend und unglaublich intensiv für mich auch gerade. Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der tatsächlich ein heftiges Symptom hat? Also da ja in der Konfliktlösung ist, aber vielleicht auch nicht jetzt direkt rausfindet. Weil man könnte jetzt ja nach unserem Gespräch den Eindruck gewinnen, bleib einfach entspannt, brauchst gar nichts machen. Würdest du das so unterstreichen oder würdest du sagen, nee, geh auf jeden Fall zum Arzt, wenn du irgendwie merkst, du hast irgendwo einen Knoten oder dass du irgendwo merkst, du hast Brustenge oder sowas? Also mach ich es alleine oder gibt es da Experten, mit denen ich da besser zusammenarbeiten sollte?
Also dieser Rat, du brauchst nur abwarten, das ist eh eine Heilungsphase. Das war immer der Rat früher in der ersten Generation der Menschen, die sich mit der neuen Medizin beschäftigt haben. Und der war oft tödlich. Das heißt, das ist etwas, was man niemals pauschal empfehlen sollte. Denn es sagt ja niemand, nur weil jetzt gerade Symptome da sind, dass dieses Sonderprogramm wirklich abgeschlossen ist. Dass es nicht ständig Rezidive gibt. Dass nicht eine Reihe Folgekonflikte entstanden sind durch schockartige Diagnosen, durch schockartige Behandlungen, durch Isolation aus dem Umfeld, weil man plötzlich ein Krebskranker ist und keiner mehr, keine Ahnung, alle geschockt sind und so weiter. Da ist ja oft ganz, ganz viel dran, was dann auch noch massiv Komplikationen machen kann. Deswegen nichts tun ist eigentlich nie eine Option, solange man nicht genau weiß, was am Laufen ist. Das heißt, man muss immer erstmal wirklich eine genaue Analyse machen. Was für Symptome habe ich, was für Sonderprogramme hatte ich, was das Thema daran hält. Und wenn man sich dann ganz klar orientieren kann im Rahmen der Zweiphasigkeit, wenn man wirklich genau weiß, okay, das war eine einmalige Sache, die ist da gelöst, es sind keine Rezidive zu erwarten, es wird wahrscheinlich 3 Wochen gehen, abwarten. Das ist natürlich kein therapeutischer Rat oder ähnliches, das darf ich ja gar nicht geben. Aber so mache ich es. Also wenn ich verstehe, was steckt hinten dran, wenn ich ungefähr abschätzen kann, wie lange es geht, wenn ich weiß, okay, mit den Symptomen komme ich klar, da kann kein Notfall entstehen. Das ist ja auch wichtig. Also je nachdem, was für Symptome da sind, was weiß ich, Kehlkopf oder sowas, Schwellung von den Schilddrüsen, Ausführungsgänge, wenn da ein Notfall entstehen kann, dann muss man das natürlich auch bedenken und dann entsprechend vorsorgen, dass man da vielleicht Medikamente oder irgendwas parat hat. Aber wenn man das genau abschätzen kann, dann kann man entsprechend auch sagen, ah, okay, dann kann ich abwarten. Das gibt es natürlich schon und gerade bei den alltäglichen Situationen ist das natürlich fast immer der Fall. Also ich kann bei mir selber sagen, ich war jetzt seit 11 Jahren nicht mehr beim Arzt, mit einer kleinen Ausnahme für eine Verschreibung, die ich brauchte. Aber 11 Jahre war es einfach nicht nötig, weil ich immer wusste, okay, das Symptom kommt wahrscheinlich daher, das wird wahrscheinlich so und so lang dauern, da brauche ich keine Hilfe. Und bei meinen Kindern genauso, die sind jetzt 3 und 6 Jahre alt, bis auf diese Zwangs-U-Untersuchung und 1, 2 Ausnahmen beim Zahnarzt, waren beide auch noch nie beim Arzt. Es ist halt einfach nicht nötig, wenn man weiß, warum sind die Symptome da, wie lange werden sie gehen. Und wenn man natürlich auch sein Leben so gestaltet, so flexibel auch gestaltet, dass man auf konfliktive Situationen adäquat reagiert, nicht so wie ich damals bei meiner Blasenentzündung 2 Jahre wartet, bis man mit dem Nachbarn spricht, sondern das Ganze nach spätestens 3 Tagen macht und dann halt auch keine schlimmen Symptome hat. Ja, also es ist ein ganz anderer Umgang, wie man dann mit dem ganzen Thema überhaupt in seinem Leben umgeht. Und das kann ich in diesem Zusammenhang wirklich jedem erzählen oder auch empfehlen, dass das wirklich ganz, ganz großartig ist, wenn man sich mit den 5 BN beschäftigt, dass man halt auch diese Angst vor Krankheit verliert. Ne? Diese Angst, die ja schon immer massiv da war, aber dieses Jahr zu einem Grad gesteigert ist oder letztes Jahr schon, wo man sieht, was da jetzt auch an demokratiefeindlichen Maßnahmen und so weiter daraus abgeleitet wird. Und diese Angst kann man halt tatsächlich verlieren, wenn man genau die Zusammenhänge versteht und da ein Stück Freiheit für sich selber dann und für die Familie zurückgewinnt.
Ja, und das ist, ich finde das einfach nur ausschließlich positiv. Also allein schon deswegen macht es mir so Spaß, mich da hineinzufräsen, mich damit zu beschäftigen, auch mit dir darüber zu sprechen, weil es ist am Ende außerordentlich selbstwertstärkend. Ja, ich kann das, mein Körper funktioniert. Ich bin nicht defekt, weil ich diese Allergie entwickelt habe, bin ich nicht defizitär. Sondern ja. Es ganz im Gegenteil, es funktioniert ja. Etwas, das zeigt es daran. Und jetzt ist es halt ein bisschen lang. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das wieder auflösen können. Aber im Prinzip ist es immer ein Zeichen dafür, dass sich ein Mechanismus, ein Sonderprogramm ereignet hat, um etwas zu lösen und nicht um mir zu schaden. Ich finde das unglaublich lebensbejahend und ganz, ganz wertvoll im Vergleich zu diesem Gut-Böse-Ding und alles kämpft und so und versucht mich am Leben zu erhalten. Und ohne das, und also das finde ich schon eine ganz, ganz, ganz andere Herangehensweise, die ich sehr, sehr wertvoll finde und sehr, sehr
schön. Es geht sogar so weit, dass man sich über Symptome freut. Ja. Also wir bei uns in der Lerngruppe, wir sagen mal schon so, ja, ich habe wieder ein Symptom, jetzt kann ich wieder analysieren. Also und selbst wenn man dann leidet, ne, natürlich tut weh oder ist doof oder man möchte es auch in einem gewissen Teil von sich nicht. Gleichzeitig ist es natürlich super, weil man dann analysiert und guckt und dann macht man wieder eine Vorhersage und denkt, ah, okay, ich schätze, wenn ich am Freitag aufstehe, dann geht es mir wieder viel, viel besser. Und dann guckt man, hat das gepasst oder ah, Mist, war ein Tag früher oder so. Also es ist für mich zumindest ist es tatsächlich Spaß im Umgang mit den eigenen Symptomen. Natürlich, wenn sie nur in einem gewissen Rahmen sind. Es gibt natürlich auch Symptome, da hätte auch ich Angst, weil ich einfach weiß, oh Mist, jetzt das Symptom ist gefährlich und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Natürlich, also ich will nicht sagen, dass Krankheit immer Spaß macht. Aber so im Alltag kann es tatsächlich sein, dass die Alltagssymptome tatsächlich Spaß machen.
So, und jetzt ist die Frage, was kann ich denn jetzt tun? Also wie verbreitet sind die 5BN? Wen finde ich da als Ansprechpartner, als Experte, wenn ich gerne in diese Richtung Begleitung haben möchte? Tatsächlich bei einer Symptomatik, die schon länger vorherrscht oder auch meinetwegen akut ist. Weil wenn ich zu meinem Schulmediziner gehe, wird der mich wahrscheinlich angucken und sagen, Scharlatanerie, wie können Sie so? Ja. Also wie kann ich da jedenfalls einen Kompromiss finden oder auch wirklich einen Experten finden, der mich da an die Hand nimmt, wenn ich jetzt tatsächlich Hilfe brauche?
Ja, das ist halt das große Problem, dass da die Situation in Deutschland nach wie vor nicht so gut ist. Sie hat sich massiv verbessert in den letzten 10 Jahren. Also vor 10 Jahren konnte man wirklich mit niemandem darüber sprechen. Da war dann irgendwie direkt, war man ausgeschlossen. So wie jetzt, wenn man irgendwie Kritik äußert an den Maßnahmen, ist man direkt draußen. Das war vor 10 Jahren auch schon so bei der neuen Medizin. Deswegen ist das für mich jetzt auch nichts Neues, wie es jetzt ist, sondern es war eigentlich schon vor 10 Jahren so, wenn man halt es wagt, irgendwas grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber es gibt immer mehr, zumindest aus dem alternativtherapeutischen Bereich. Also ich habe bei mir auf der Webseite habe ich auch eine Therapeutenliste, eine Anwenderliste angefangen, wo ich auch immer mehr Menschen finde zum Glück oder die mich finden. Also es sind jetzt, okay, es ist eine weltweite Liste, aber 123 Leute weltweit eingetragen. Mehr als die Hälfte ist auch in Deutschland. Das heißt, da hat man die Möglichkeit, Ansprechpartner zu finden, die irgendwie in dieser Richtung arbeiten und die 5BN auf jeden Fall grundlegend kennen. Es gibt natürlich nie eine Sicherheit, wie gut die kennen, wie viel die damit schon gemacht haben. Deswegen ist immer erstmal so, muss man natürlich ausprobieren, wie bei jedem anderen Therapeuten auch. Grundsätzlich würde ich deswegen schon empfehlen, dass man auf jeden Fall auch parallel anfängt, selber sich damit zu beschäftigen. Also es gibt gute Bücher, die habe ich auch bei mir bei der Videoserie und am letzten Teil habe ich auch eine Empfehlung gemacht, wie man das Ganze vertiefen kann. Es gibt sehr gute Bücher dafür, wo man das zu Hause lernen kann. Es gibt einen Online-Kurs, einen kostenpflichtigen, wo man das Ganze in 60 Stunden Videomaterial, glaube ich, beigebracht kriegt. Es gibt, wie gesagt, meinen Lehrer mit der Therapeutenausbildung, der wirklich hervorragend ist. Also ich finde es ganz, ganz toll, wie er das auch didaktisch und so macht, von dem ich mir auch viel abgeguckt hat. Also wer jetzt die Art und Weise, wie ich das vermittle, wer das grundsätzlich positiv findet, der ist bei ihm, bei Nicolas Bach, auf jeden Fall auch gut aufgehoben. Und da ist halt nur gerade, klar, Präsenzunterricht ist gerade schwierig, da sind eben natürlich auch die Hände gebunden, da muss man mal schauen, wann das wieder und wie das wieder möglich ist. Aber dass man auf jeden Fall auch gleichzeitig schaut, dass man selber sich die Grundlagen aneignet, um zumindest ein immer besseres Verständnis zu haben. Man weiß ja auch selber nicht, wie lange geht mein eigenes Problem jetzt noch. Ist es jetzt in 2 Wochen um oder ist es dauert jetzt noch 3 Monate und in 3 Monaten, da kann man sich schon ganz schön in das Thema einarbeiten. Ja. Aber viel mehr würde ich sogar tatsächlich noch an die Menschen appellieren, die jetzt keinen Notfall haben gerade, weil man sieht es so oft, dass Menschen, die dann eine Krebsdiagnose oder irgendeine andere schlimme Diagnose haben, die sind einfach in Panik. Die haben, wie jetzt auch die Menschen, die in Panik sind, da ist keine Möglichkeit mehr, klar und ruhig zu denken, klar und ruhig sich irgendwie in ein neues Thema einzuarbeiten. Sagt man immer, man kann einem Ertrinkenden kein Schwimmen beibringen. Also es ist wichtig, dass man sich das Thema, wenn man jetzt denkt, okay, da könnte was dran sein, dann schaut man sich am besten an, wenn man gesund ist. Weil dann hat man die nötige Ruhe, man hat auch Zeit, einfach mal abzuwarten, bis die nächsten Symptome da sind, wo man das Ganze dann, oder die letzten Symptome im Leben, einfach nochmal in Ruhe nachzuschauen, gucken, was war da in meinem Leben. Und dann kann man das Ganze erstmal validieren, damit man dann für den Notfall auch tatsächlich gewappnet wäre.
Und wenn der Notfall da ist, und sei es nur aus unserem Gespräch, bei dem einen oder anderen der Impuls halt kommt, ich bin liebevoll mit mir. Also ich sage nicht so eine Scheiße, wieso muss das ausgerechnet mir passieren? Das passt jetzt gerade gar nicht. Eben versuche in den Kampf zu gehen gegen diese Erscheinung, gegen dieses Programm, sondern zu wissen, ich bin in der Konfliktlösung.
Ja.
Und
ja,
erstmal tief durchzuatmen und sich damit auf einer Ebene auseinanderzusetzen, die dankbar ist, die liebevoll ist und die empfangend ist vielleicht auch. Was kommen da für Energien, für Botschaften und dann in Ruhe tatsächlich daran zu gehen, wenn es überhaupt nötig ist.
Genau, und man weiß ja jetzt auch, durch dieses Modell passiert ja was ganz Entscheidendes. Es ist ja kein Zufall mehr, dass ich das habe. Ich bin ja nicht irgendein Opfer oder sowas, sondern das Problem hat ganz konkret mit meinem Leben etwas zu tun. Das heißt, wenn einer in der Lage ist, dann ruhig, weil es ist ja mein Leben. Und es liegt auch in meiner Handlungsmöglichkeit, daran was zu ändern. Und das ist halt das, was anders ist. Vorher hat man gesagt, okay, Ärzte, macht was, helft mir. Jetzt sagt man, okay, es ist eigentlich meine Verantwortung. Und das ist natürlich erschreckend für viele erstmal vielleicht, weil, oh Gott, das ist man nicht gewöhnt. Aber gleichzeitig hat es natürlich auch ein enormes Potenzial, Dinge dann zu verändern und zu erreichen. Was man ja auch immer von diesen Wunderheilungen und ähnlich ist ja eigentlich immer genau das, was man hört, ne? Dass die Menschen dann angefangen haben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, Dinge grundlegend zu ändern und so weiter. Was dann halt auch dafür führt, dass die Leute da rauskommen, was man mit den 5 Beendern wiederum gut verstehen kann. Und was man ebenfalls, also wir haben jetzt gesagt, für die Notfallfälle, klar, die müssen erstmal das auf jeden Fall einen Therapeut suchen, Hilfe suchen, am besten auch natürlich, am optimalsten ist es, wenn man einen schulmedizinischen Arzt findet, der einen begleitet und einen anderen und dass man wirklich miteinander spricht, aber das ist wie gesagt nicht ganz einfach, aber das wäre das Optimum. Dann haben wir die Vorsorgesachen gesehen und was halt auch noch ganz wichtig ist, ist einfach die Prävention. Dass man sein Leben so gestaltet, dass man halt einfach möglichst wenig Symptome kriegt. Und das kann man für sich selber machen, wie ich das ja schon immer wieder jetzt hier angedeutet hatte. Man kann es auch für seine Kinder machen. Und da kann ich auch noch gerne die Videoserie Für uns Kinder empfehlen, die ich gemacht habe. Die findet ihr auch auf meiner Webseite, wo ich das sozusagen auch noch vermittle, wie wir das jetzt, dieses Wissen der 5BN und diese Zusammenhänge bei unseren Kindern angewendet haben. Weil da gibt es ja auch ganz, ganz viel, was man machen kann, dass diesen massive Konflikte weitestgehend erspart bleiben und somit halt auch keine großen Symptome auftreten, was bei uns auch hervorragend geklappt hat. Und da gibt es eine dreiteilige Videoserie, da werden halt verschiedene Themen angesprochen, wie man einfach bedürfnisnah erkennt, was brauchen die Kinder in dem jeweiligen Alter und wie kann man dies erfüllen und nicht irgendwie durch irgendwelche Glaubenssätze von unserer Zivilisation, was weiß ich, das Kind muss mit einem Monat allein in seinem Zimmer schlafen oder ähnliches, massiven Situationen aussetzt, die dann halt auch entsprechend körperliche Symptome natürlich als Folge haben.
Ja. Ganz, ganz tolle Videoserie. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass du die erstellt hast, beide Serien erstellt hast, weil es ist der einfachste, verständlichste Zugang, bevor ich mir jetzt so ein Buch lese, die ich auch sehr empfehlen kann, die es da gibt. Aber es ist natürlich immer eine Herausforderung und auch ein zeitlicher Aspekt. Wenn ich aber erstmal abgeholt werden möchte, einen Einstieg haben möchte, fantastische Videoserie, also wirklich ganz, ganz große Leistung, große Arbeit und bin dir da sehr, sehr dankbar für. Also weil auch ich jetzt endlich etwas habe, was ich Menschen einfach schicken kann. Guck dir das mal bitte an und dann reden wir darüber. Und die Offenheit ist viel, viel größer, als zu sagen, da ist alles falsch und was sie da alles erzählen, hier, lies mal dieses Buch hier und dann, das ist halt einfach großartig, dass du das erstellt hast und deswegen, wir auch hier zueinander gefunden haben und ich hoffe wirklich, dass wir den einen oder anderen jetzt hier auch mit erreicht haben, dass da mal einen Schritt weiter geforscht wird, weil es einfach, es ist eigentlich kein Hexenwerk, es wirkt so wahnsinnig kompliziert, aber das ist ja die Schulmedizin auch.
Eigentlich sind die Grundmechanismen ganz, ganz einfach. Also ich glaube, ich habe mich da auch so gut eingefunden, weil ich bin Informatiker und da ist ja logisches Denken und strukturiertes Denken und strukturierte Systeme und so weiter, ist da ja Kernthema. Und das ist hier bei den 5BN eigentlich auch. Es ist ein sehr, sehr eigentlich einfaches, strukturiertes Grundgerüst. Natürlich steckt dahinter dann die extrem komplizierte Anatomie und Physiologie unseres Körpers, auf die das dann angewendet werden muss. Aber die Grundprinzipien, die sind ganz, ganz einfach.
Ja, ja. Letzte Frage.
Okay.
Ja, gesund und bewusst bis zum Schluss ist mein Nebensatz sozusagen von meinem Podcast. Wenn man Lebenskunst beherrscht, hat man wenig Konflikte, deswegen auch wenig Konfliktlösungsphasen und deswegen auch wenig Symptome. So, das ist mal so die Ausgangsbasis. Und wie stellst du dir denn dein Alter vor? Du warst schon seit 10 Jahren nicht mehr beim Arzt. Wenn du so 70 plus bist, wo siehst du dich, was tust du, welche Konflikte hast du zu lösen?
Ja, es ist eine schwierige Frage, um die man wahrscheinlich Monate nachdenken müsste. Also eine erste Antwort wäre wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Und das ist auch gut so, denn natürlich wird bis dahin noch so viel passieren. Also ich werde so viel erleben, lernen, mich weiterentwickeln, dass die Möglichkeiten, die mir dann offenstehen, für mich ja jetzt noch gar nicht vorstellbar sind. Natürlich ist es wichtig zu wissen, wo man hin möchte. Und aber für mich zählt eher die Richtung als der konkrete Punkt, wo man rauskommt, den ich ja gar nicht kennen kann. Also ich stelle mir eher den Weg vor, den ich gehen würde oder den ich gehen werde, ohne genau zu wissen, wo ich rauskomme. Und ich werde hoffentlich natürlich immer danach streben, dass ich mit jedem Tag auf der Welt diese für alle Lebewesen als Gesamtheit ein bisschen besser machen möchte, was ja auch der Grund dafür ist, dass ich diese Serie erstellt habe oder auch jetzt hier für das Interview und Ähnliches. Ich habe da ja eigentlich jetzt erstmal nichts von, außer dass sich halt die Welt die Richtung entwickelt, wo ich es mir hoffe, für meine Kinder, für unsere alle Kinder, für uns alle. Und das möchte ich halt natürlich so weitermachen und auch im hohen Alter so weitermachen. Und immer so viel oder wenig, wie es eben in meinen Möglichkeiten ist. Ne? Und ich möchte diese Möglichkeiten aber auch aktiv suchen. Also nicht nur abwarten, ne, was kommt auf mich, sondern ich versuche das auch immer aktiv zu suchen und dann auch umzusetzen, wie es mir dann immer möglich ist. Und was für mich schon seit langem keine Option mehr ist und auch wahrscheinlich nie sein wird, ist irgendwie die Zeit abzusitzen. Also diese Vorstellung jetzt Altersheim oder so irgendwo geparkt zu werden, meine Zeit abzusitzen, das ist gar nichts für mich. Es gibt so viel zu tun auf dieser Welt, so viele Möglichkeiten und aber auch so viel Handlungsbedarf, dass Ablenken, Zeit verschwenden und so weiter für mich keine Option ist, auch im Alter nicht. Ja, eigentlich möchte ich jeden Tag damit beenden, dass heute ein guter Tag war, dass ich meinen Werten und Idealen entsprechend gehandelt habe, dass ich eventuell Grenzen oder Selbstsabotagen die Stirn geboten habe, ja, und ganz generell einfach meinen Beitrag leisten konnte, so gut es wie eben möglich ist. Und das ist jetzt so und das wird später genauso sein, denke ich.
Fantastisch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du nicht Ärzte-Odysseen über dich ergehen lassen wirst.
Nee, also ich denke, die 5BN sind hier wirklich eine gute Grundlage, um dafür eine Basis zu haben, dass das auch so wahr werden kann, ja.
Ja, ja. Hast du einen Fernseher?
Wir haben einen Fernseher, aber ich gucke nie. Also die Kinder gucken am Wochenende eine Serie. Am Samstag und Sonntag dürfen sie 20 Minuten gucken, aber ansonsten gucke ich nie. Ja,
ja. Ja. Es ist für mich so, also ich habe auch jahrelang Fernseher auch geguckt und so, aber es ist so für mich immer die Frage mit meinem Mann auch, was haben wir eigentlich früher gemacht? So, oh Gott, wir haben irgendwie How I Met Your Mother geguckt, den ganzen Sonntag, ja. Also wirklich, wirklich Zeit abgesessen, einfach nicht gewusst, was man tun kann. Und wie du es gerade so schön gesagt hast, man kann so viel tun. Und und sei es sich mit Gesundheit zu beschäftigen. Diese Zeit lädt uns dazu ein. Ja, für sich selber zu sorgen, in die Eigenverantwortung zu gehen und eben kritisch zu betrachten, was hier einfach gerade läuft. Und das ist ein Wahnsinn, was hier gerade läuft. Gerade wenn du dir einfach mal überlegst, womöglich ist diese ganze Ansteckungstheorie eben nur eine Theorie, die sich in der Praxis nie bewiesen hat. Und auf Basis dessen gestalten wir eben unser Leben und aktuell eben sehr stark. Und das ist einfach, nein, das ist schon nicht nur auf der einen Seite schrecklich und beängstigend, auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig spannend, also wie solche Mechanismen funktionieren, ja? Was ja, das da ist wirklich wichtig. Ansteckend ist.
Ja. Gedankengänge. Ja, das ist wichtig, dass man da auch dieses Positive, also du jetzt auch diese Forschung, ne, rausholst, oder ich versuche auch mich auf die 5BN zu konzentrieren, weil wenn man sich jetzt nur mit dieser das macht man ja, also dass man da auch wirklich versucht. Und das sind jetzt die 5BN eine gute Gelegenheit. Also wenn jetzt viele davon von den Zuhörern noch gar nicht davon gehört haben, kann man auch, ich habe da 2, 3, mit denen ich auch Kontakt habe, die gesagt haben, okay, ich wende jetzt diesem ganzen Wahnsinn den Rücken zu und konzentriere mich jetzt auf die 5PN und habe wieder Spaß und komme dann aus der Krise mit ganz neuen Erkenntnissen und ganz neuem Wissen für die spätere Zeit raus. Und das könnte wirklich lohnend sein im Moment.
Ja, ja, lass uns die Menschen anstecken mit den 5PN. Ja. Heilsam, lebensbejahend, finde ich großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Ingmar, dass du dir so viel Zeit jetzt hier genommen hast für unser Gespräch. Es war nicht so geplant, aber... Es ist einfach, also es ist zu wichtig. Vielleicht war es sogar bislang mit das wichtigste oder es war das wichtigste Interview, was ich hier geführt habe, aus meiner Sicht. Und ich hoffe, dass es bei den Hörern auch so ankommt.
Ganz ja, herzlich. Vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, das hier in dem Rahmen zu teilen. Also freut mich sehr. Dankeschön.
Dankeschön. Und ich verlinke alle deine Kontaktdaten in den Shownotes. Und ja, wie gesagt, die Videoserie, perfekter Einstieg ins Thema. Dankeschön.
Super. Ja, sehr gerne. Tschüss.
Tschüss. Das war der zweite Teil des Interviews mit Ingmar Marquardt und ich bin wirklich gespannt, wie du das aufgenommen hast. Teile es mir doch gerne mit, zum Beispiel auf Telegram. Den Kanal verlinke ich in den Shownotes, beziehungsweise du kannst mich einfach in die Suche eingeben. Isabel Brandau zusammengeschrieben. Oder ja, gib mir gerne auch Feedback bei Instagram @isabelbrandau. Und wie immer natürlich freue ich mich auch über eine Rezension bei Apple iTunes. Und ja, vielleicht fragst du dich jetzt, sind denn die 5 biologischen Naturgesetze nun meine neue Wahrheit, mein neues Dogma? Nein, ich bin einfach nur begeistert über diesen Ansatz, der tatsächlich auch wissenschaftlich durch die besagten Hirnscans bestätigt wurde und jederzeit wieder bestätigt oder auch nicht bestätigt werden kann. Und das müsste eben aus meiner Sicht offiziell und im Rahmen einer freien und nicht interessensgesteuerten Forschung passieren. Ist schwierig heute, deswegen gehe ich davon aus, dass es erstmal nicht passieren wird. Aber was ich ganz interessant finde und das ist mir direkt aufgefallen, als ich Hirnscans damals gelesen und gehört hatte. Ich beschäftige mich nämlich seit einigen Jahren mit der Arbeit von Dr. Joe Dispenza aus den USA. Ich habe ihn auch schon in mehreren Folgen mal hier erwähnt und er ist Forscher und ja sogenannter Quantenmediziner und arbeitet mit Menschen an einem höheren Bewusstseinszustand, in dem es keine Konflikte, keine Krankheiten, keine Depression oder in irgendeiner Form Schmerzen gibt. Und in seine Seminare kommen viele Menschen, die sehr krank sind, beziehungsweise bei denen das sinnvolle biologische Sonderprogramm in Dauerschleife irgendwann zum Schaden des Betroffenen abläuft. Und über spezielle Meditationstechniken und innere Bilder, die sich die Menschen visualisieren, gepaart mit hohen Emotionen, die dann entstehen, werden die Betroffenen in eine sehr hohe energetische Schwingung versetzt. Eine Schwingung, die sie wieder in Balance bringt. Also wirklich eine heilende Frequenz. Und es gibt auf diesen Seminaren immer einige Spontanremissionen, die via Hirnscan beobachtet und gemessen werden können. Auch Dr. Joe Dispenza und alle Forscher, die es aktuell in diesem Bereich gibt, wie zum Beispiel auch Bruce Lipton, können das bestätigen und in bestimmten Hirnarealen der Betroffenen eben diese Vorgänge erkennen und sogar voraussagen, wann die Remission einsetzt. Und Dr. Joe Dispenza, der arbeitet komplett anders als die Vertreter der 5 biologischen Naturgesetze. Es ist eher spirituell wissenschaftlich, wie er arbeitet. Und bei den 5 biologischen Naturgesetzen braucht es aus meiner Sicht nicht unbedingt einen Zugang zum höheren Selbst. Es schadet natürlich auch nicht. Aber wenn du dich zum Beispiel auch mit Menschen wie Clemens Kubi, mit seiner Kubi-Methode befasst, dann wirst du schnell merken, das ist alles nichts Neues. Clemens Kubi arbeitet auch mit inneren Bildern und hohen Schwingungen schon seit über 30 Jahren. Das ist auch bekannt, also der ist wirklich vielen Menschen bekannt. Vielleicht nicht unbedingt meiner Generation, aber der Generation meiner Eltern auf jeden Fall. Er selbst, der war mal querschnittsgelähmt und das gilt ja auch bis heute eigentlich als unheilbar und trotzdem lernen immer wieder Gelähmte das Laufen und stellen sich komplett wieder her. Ja, also die sind ja nicht ihr Leben lang gehbehindert, sondern die können wirklich komplett laufen wie jeder andere auch, der nie querschnittsgelähmt war. Und genauso erging es eben Clemens Kubi. Er lernte wieder zu gehen und zwar über innere Bilder, Manifestation, hohe Emotionen der Dankbarkeit und eben einem höheren Bewusstsein und einem erhöhten Schwingungslevel seiner Energie und das alles resultiert aus einem wirklich täglichen Training. Das kommt nicht so schwupps mal eben, ne? Das braucht schon eine gewisse innere Arbeit. Und du kannst dir dazu auch gerne nochmal die Folge 25 anhören, die ich in diesem Podcast zu diesem Thema aufgenommen habe. Sie heißt Resonanz, Frequenz, Energie, der Schlüssel für deine Gesundheit. Und in der Folge geht es um die eben erhöhte Schwingung. Und von diesen ganzen Wegen und Möglichkeiten, wieder in Balance zu kommen, wieder ganz hergestellt zu werden, gibt es unendlich viele. Und die 5 biologischen Naturgesetze sind eben eine Möglichkeit davon. Doch wie ist das dann mit den Ansteckungskrankheiten? Ist das etwas, was bei den 5 biologischen Naturgesetzen so speziell ist? Also ich sag mal so, Dr. Joe Dispenza hat sich dazu meines Wissens nach nicht konkret geäußert. Das ist auch nicht ganz leicht in der Öffentlichkeit. Aber ich habe den Eindruck, dass er sich extrem safe fühlt mit dieser Pandemie und Clemens Kubi auch. Ja, und ich? Ja, du hast ja gehört, dass auch ich inzwischen stark bezweifle, dass es Krankheiten, egal welcher Art, gibt, die von außen durch Erreger verursacht werden. Und ich habe natürlich viel darüber gelesen. Ich habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt. Und das, was ich gelesen habe, bestärkt tendenziell eher meine Zweifel an der Ansteckungstheorie. Ich selbst kann es natürlich nicht beweisen, aber ich kann es an mir selber beobachten. Und dazu möchte ich dir gerne mal ein Beispiel von mir geben, das ich eben selbst beobachtet habe. Ich hatte ja, wie ich auch schon gesagt habe, immer mal wieder Herpes an der Lippe eine Zeit lang. Das soll ja auch ein Virus sein. Und du hast bestimmt auch schon davon gehört, dass Herpes durch Ekel ausgelöst werden kann. Ja, da kann man sich fragen, wie jetzt? Ja, und diese Ansicht teilen übrigens auch Schulmediziner. Und in den 5 biologischen Naturgesetzen steckt hinter Herpes eben kein Zostervirus, sondern ein sogenannter Besudelungskonflikt. Da musste ich sehr lachen, als ich das gelesen habe. Aber eigentlich ist der Hintergrund traurig. Weil, was heißt das? Man schämt sich selbst oder jemand anderes hat einen sozusagen beschämt. Es hat etwas damit zu tun, dass man etwas an sich selbst nicht akzeptiert, nicht annehmen kann, es einem peinlich ist und eben mit Scham erfüllt. Und ich kann sagen, das passt bei mir, denn ich habe immer dann einen Herpes bekommen, wenn ich meine Periode bekam. Ich habe nicht aus dem gleichen Glas getrunken mit jemandem, der auch einen hässlichen Flatschen an der Lippe hatte. Es kam aus mir selbst heraus. Ich habe mich nicht direkt für mein eigenes Menstruationsblut geschämt, aber ich habe es eben eine ganze Zeit lang nicht angenommen. Ich wollte es loswerden. Ich habe jahrelang die Pille durchgängig genommen, um nicht bluten zu müssen. Und irgendwann kam ich dann ins Nachdenken, dass diese Menstruation womöglich einen Sinn hat und habe mich dann dem mal geöffnet. Ich habe viel über Weiblichkeit gelesen und welchen Sinn der Zyklus hat, habe Seminare besucht. Und inzwischen schätze ich meinen Zyklus und meine Weiblichkeit sehr. Und der Herpes ist nicht mehr mein Problem. So, und ich hatte auch mal einen Herpes, als ein früherer Kollege von mir mich gebeten hat, ihm ein Pflaster zu wechseln am Rücken. Der hatte da so eine kleine Haut-OP und ich willigte ein und wollte ihm helfen und war dann selbst ganz überrascht, wie mich diese Wunde abgestoßen hat. Mich überkam, kann mich da richtig lebhaft gerade dran erinnern, mich überkam wirklich ein unglaublicher Ekel und dann fing direkt die Lippe an zu kribbeln. Und aufgrund dieser Erfahrungen, dieser Beobachtung bin ich inzwischen fest davon überzeugt, dass Herpes kein Virus ist. So, und ein Gespräch mit meinem damaligen Hautarzt, meiner Gynäkologin und einer Heilpraktikerin, die haben außerdem auch nicht viel weiter ergeben. Also ich habe konkret nachgefragt und auch diese Widersprüche und herausgekommen ist, keiner konnte mir eine Antwort geben, außer, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das weiß man nicht so genau. Man weiß es nicht genau, woher Herpes kommt. Es soll ja ein Virus sein. Sonnenlicht soll ja auch eine Rolle spielen. Keine Ahnung, aber es konnte mir auch wirklich kein Experte aus der Schulmedizin und auch nicht aus der Alternativmedizin konkret sagen. Also verlasse ich mich auf meine Beobachtungen. Ja, was ist deine Erfahrung? Was erlebst du mit deinen Symptomen? Was ist deine Wahrheit? Und es gibt aber Forscher, Virologen, die forschen und die Beweise liefern können, die zumindest wissenschaftliche Ergebnisse ihrer Forschung liefern können, die ein ganz anderes Bild abgeben als das, was uns die derzeitigen bekannten Virologen so erzählen. Und Dr. Stefan Lanker ist einer davon. Der wurde von Ingmar im Interview kurz erwähnt. Er ist eben Wissenschaftler, er ist Biologe und Virologe und ein bekannter Kritiker der Ansteckungstheorie. Eben weil seine Forschungen das einfach nicht bestätigen und er auch weiß, wie in der Virologie gearbeitet wird. Und wenn dich interessiert, was er dazu zu sagen hat, wie er forscht und woran genau, dann kannst du von mir eine Ausgabe seines Magazins als PDF bekommen, wo er wirklich konkret diese Art der Labor Forschungen, Untersuchungen im Bereich der Biologie erklärt und wie er diese auch widerlegt. Und du bekommst dieses PDF, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest auf www.isabellbrandau.de. Den werde ich jetzt im Juni noch losschicken. Oder du kannst auch gerne meinen Telegram-Kanal abonnieren, weil hier werde ich das PDF auch teilen. Und ein kleiner Hinweis noch, du brauchst Dr. Stefan Lanker nicht googeln, wenn du seriöse Informationen über ihn finden möchtest. Denn natürlich wird er im Internet massiv diffamiert. Genau wie mein Interviewgast Lothar Hirneise und auch Rüdiger Dahlke, ja, bei dem ich gerade eine Ausbildung mache und der unfassbar viele Bestseller geschrieben hat und wirklich vielen, vielen Menschen bekannt ist und auch sehr geschätzt wird eigentlich. Aber in diesen Zeiten schwierig. Und ich habe gelernt in den letzten Jahren, je heftiger ein Mensch in der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt wird, desto interessanter sind seine Aussagen. Denn jemand, der nur Blödsinn von sich gibt, zerlegt sich selbst. Und zum Schluss vielleicht noch ein Gedanke von mir. Menschen, die eher ein materialistisches Weltbild haben, die profitieren womöglich am besten von Tabletten, Spritzen, Impfungen und Operationen der Schulmedizin und auch von Supplementen und Medikamenten der alternativen Heilkunden, weil sie sich da am besten hineindenken können und dann hilft das in vielen Fällen vermutlich auch erstmal wunderbar weiter. Hauptsache etwas einnehmen ist da die Devise, egal ob mit oder ohne Wirkstoff, das haben ja schon etliche Placebo-Studien bestätigt. Es hilft nichts, jemandem, der Angst hat, sich anzustecken, zu sagen, dass er sich nicht anstecken kann und sich demzufolge auch nicht mit Maske und Desinfektionsspray bewaffnen muss, wenn es seine persönliche Überzeugung ist und ihm das eben Sicherheit gibt. Und man braucht auch niemanden mit einer Krebsdiagnose zu empfehlen, dass er sich einfach nur entspannen soll. Ja, weil dazu gehört ein Bewusstsein, nämlich das einem dieses Symptom etwas sagen möchte, womöglich von Nutzen ist, also sinnvoll und nicht gefährlich und auch wieder verschwinden wird, wenn man nicht auf eine destruktive Weise dagegen arbeitet. Und was mir so gefällt an der neuen Medizin, genauso an der Krankheitsbilderdeutung von Rüdiger Dahlke und auch an den Quantenmedizinern wie Dr. Joe Dispenza, ist eben das Lebensbejahende dahinter, das Konstruktive, das Eigenverantwortliche und das Angstfreie. Es hat so viele Möglichkeiten, es ist so viel Luft drin, so nach oben offen. Und ich habe für mich bereits entschieden, dass ich in einer Welt lebe ohne Infektionskrankheiten. Also kann ich nach Herzenslust umarmen, küssen und entspannt sein, zum Beispiel mit meinen Nichten, die sowieso noch viel zu klein sind für Social Distancing. Zum Glück. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit für dich und deine Gesundheit genommen hast. Bleibe gesund und bewusst, deine Isabel.